Bist du soweit bereit?
Ich bin soweit. Ich bin auch immer noch dafür, dass wir eine Fun-Folge ASMR aufnehmen, wo ich einfach nur in dieser Stimme einfach nur Gesetzestexte vorlese.
Schade, dass die Aufnahme nicht schon läuft hier.
Einfach Europa. Der Podcast mit Themen aus der EU, die deinen Alltag betreffen. Und hier kommen für dich Niklas Nienaß und Sebastian Raviol.
Sehr gut. Dann starten wir, Niklas, ja?
Ja.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 des Podcasts Einfach Europa. Ich bin Sebastian Raviol, ehemaliger Redakteur, und neben mir sitzt
Niklas Nienaß. Ich bin noch Abgeordneter und hoffentlich in einer Woche immer noch.
Niklas, wir sprechen heute über die Europawahl, über die EU, über dich. Und wenn ich richtig gerechnet habe, dann war deine erste Europawahl 2014. Hast du daran noch Erinnerung?
Ja, also und zwar vor allen Dingen eine sehr präsente, weil ich damals beim AStA gearbeitet habe und da haben wir...
Wir müssen den Leuten erklären, was AStA ist.
Echt? Allgemeine Studienausschuss? Also Studienvertretung so, ne? So. Und da habe ich dann... da war ich zuständig für politische Sachen so und sollte Sachen organisieren. Und da habe ich dann JPA, also Jan-Philipp Albrecht von den Grünen, damals noch im Europaparlament, gefragt, ob er nicht nach Rostock kommt zur Uni und da einen Vortrag hält über die Europawahl. Das weiß ich noch. Genau. Und da war er nämlich dann da, hat auch zugesagt, hat mich mega gefreut. Und dann wollten wir danach noch, unabhängig jetzt von der Uni-Veranstaltung, noch mit der Grünen Jugend mit ihm flyern gehen und sonst was. Es hat nur geregnet, also, dass wir das dann nicht gemacht haben, sondern nur in der Kneipe saßen und zusammen erzählt haben, weil es einfach richtig beschissener Tag war zum irgendwie rausgehen. Aber das war richtig cool und da fand ich schon auch richtig nice, wie cool Jan drauf war und das hat mich echt gefreut und ich habe ihn danach erst richtiger kennengelernt, aber das war so mein erster Eindruck von ihm. Das war so meine Erfahrung vom Europawahlkampf. Also da war ich noch nicht Kandidat, aber ich habe halt schon viel damit zu tun gehabt, habe mich super dafür interessiert und fand es einfach spannend und fand es einfach auch richtig cool, einen Europaabgeordneten kennenzulernen. Und jetzt 10 Jahre später bin ich selber einer. Schon irgendwie auch cool.
Wir laufen 2 Europawahlen später jetzt wieder auf die nächste Europawahl zu. Der 9. Juni rückt näher und wählen ist ganz wichtig, das hast du damals erkannt, es ist heute immer noch ganz wichtig. Es ist ja auch so, wenn ich irgendwas zu meckern habe an der Gesellschaft, an der Politik, dann muss ich mich beteiligen und die einfachste Form der Beteiligung ist nun mal einfach mein Kreuz zu machen und wählen zu gehen. Das ist bald wieder möglich. Wir sprechen heute über die EU, über die Europawahl, über dich in diesem ganzen Zirkus und wir haben euch gebeten, schickt uns eure Fragen zu diesen Themen und die hört Niklas jetzt hier zum ersten Mal. Bist du bereit?
Ich bin ready.
Dann legen wir los. Benjamin hat uns geschrieben, er hat eine Frage zu dir und er fragt, warum und wie wurdest du denn Politiker?
Ah, gute Frage. Also warum und wie? Ja, ich finde, das ergibt sich einfach immer so. Ich hatte halt immer schon politisches Interesse.
Man landet ja nicht einfach so im Europaparlament. Du bist ja nicht aufgewacht und hast gedacht, oh, wo bin ich denn jetzt
hier? Ja, aber ganz ehrlich, also klar ist es so, dass man sich halt denkt, okay, Politik interessiert mich und ich habe da Bock drauf, aber ist jetzt nicht so, dass jemand vorbeikommt und sagt, würdest du gerne ins Europaparlament gehen? Oder dass du halt sagst und sagst, ja, ich suche mir mal eine Ausbildung für Abgeordneter raus. Das gibt's ja nicht. Sondern man macht halt so sein Ding und man macht halt Politik als Hobby nebenbei und dann guckt man, wie sich das entwickelt. Und bei mir war es halt tatsächlich so, dass ich halt dachte, ich interessiere mich wahnsinnig für europäische und internationale Themen. Und dann habe ich mich da immer mehr reingefuchst und habe irgendwann gesagt, weißt du was, ich versuche ins Europaparlament zu kommen und ich packe das jetzt ernsthaft an. Und dann geht man das an und das heißt aber immer noch nicht, dass man es dann wird, sondern dann macht man erstmal ein Angebot für eine Partei oder halt auch für die Bürgerinnen und Bürger. Und da kriegt man dann die Chance oder man kriegt sie eben nicht. Ne? Also ich habe halt meine Wahl irgendwie bestanden und habe mich beim ersten Mal ja auch gegen 8 Leute durchgesetzt und das war alles andere als sicher.
Auf der Liste der Grünen.
Auf der Liste,
damals.
Genau. Habe es aber dann tatsächlich hinbekommen und bin da auch sehr froh drüber und bin auch ehrfürchtig gegenüber der Verantwortung, die man mir übertragen hat. So. Aber das ist halt, ja, also wie das passiert ist, wie gesagt, so eine Entwicklung gewesen, dass ich gesagt habe, ich interessiere mich für das Thema. Ich habe mich am Anfang einfach für Politik vor Ort interessiert, habe da was gemacht, habe was bei der Grünen Jugend gemacht habe versucht, auch zum Thema, dann in Mecklenburg-Vorpommern, Thema Böden war ganz großes Thema bei uns. Dann sortierte sich das immer mehr raus, dass ich mich mehr mit dem Thema Russland und Baltikum auseinandergesetzt habe, was für uns in Mecklenburg-Vorpommern halt ein wichtiges Thema ist. Dann, wie die EU funktioniert. Und so kam das halt, dass ich dann halt eben auch auf Bundesebene mehr und mehr aktiv wurde in den verschiedenen Arbeitsgruppen, die wir haben. Da funktionieren die Parteien, glaube ich, auch alle unterschiedlich. Bei uns sind es halt so Arbeitsgruppen, wo man zu verschiedenen Themen arbeitet halt und Sachen entwickelt. Zum Beispiel haben wir da auch drüber überlegt, wie man Asylpolitik neu gestalten könnte und so. Dann habe ich irgendwann gesagt, wisst ihr was, ich glaube, ich kann das ganz gut und ich würde euch einfach das Angebot machen, dass ich es auch gerne mal machen würde. Und dieses Angebot hat die Partei irgendwann angenommen. Und das hört sich jetzt einfacher an, als es ist. Man muss dann natürlich durch die Gegend laufen und fahren und Leuten dieses Angebot konkret unterbreiten und sagen, guck mal, das und das würde ich mitbringen, das und das würde ich gerne machen und bitte wählt mich dafür. Und das hat dann am Ende geklappt, ja.
Auf dem Parteitag, du hast es gesagt, bist du angetreten auf einem Listenplatz recht weit hinten gegen 8 andere eben, hast dich dann auf dem Platz durchgesetzt und man muss sagen, damals haben die Grünen ein überragendes Ergebnis reingeholt und es war nicht selbstverständlich, dass du reingekommen bist, aber du bist dann am nächsten Tag quasi nach der Wahl oder am Abend plötzlich dann Berufspolitiker gewesen. Wie war das damals? Nimm uns mal ein bisschen mit zu dem Abend von vor 5 Jahren.
Naja, also so plötzlich und unerwartet war es dann doch nicht. Ich meine, meine Vorbereitung für den Parteitag selber, ne, der war im November, also ein gutes Dreivierteljahr vor der Wahl. Und da habe ich halt gesagt, so, ich möchte hier auf einen Platz antreten, der jetzt nicht mega aussichtsreich ist, der aber auch nicht unrealistisch ist. Und ich habe immer gesagt, ich nehme da so einen Kämpferplatz ein, weil ich will einen guten Wahlkampf machen und ich will keinen unrealistischen Wahlkampf machen, so auf Platz 45, wo man weiß, es wird eh nichts, aber schön, dass er da war, sondern wirklich sagen, okay, das wird schwierig, aber es wird machbar. Und das habe ich gemacht, dann bin ich angetreten auf Platz 18. Und zu dem Zeitpunkt standen wir aber schon in den Umfragen bei 25%, da hatten wir so ein richtig krasses Hoch nochmal. Und das heißt, da waren alle schon so, boah, bisher haben wir nie so viele Sitze gekriegt, aber eigentlich, wenn die Umfragen sich bewahrheiten, dann wäre das schon drin. Und dann hat sich das einfach entwickelt und dann hat man halt auch quasi noch im Wahlkampf, die Wochen vor der Wahl, habe ich halt auch zu Journalisten gesagt, sorry Leute, ich weiß, dass ihr das jetzt nicht für, also im Gegensatz zu der Vergangenheit nicht als realistisch erachtet, aber wenn ihr auf die Umfragen guckt, dann bin ich von allen Abgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern, von allen Kandidaten, der die höchsten Chancen hat einzuziehen. Und das war halt die ganze Zeit, dass wir bei 20% standen und da war klar, da bin ich drin. Und dementsprechend war es schon eine gewisse Vorbereitung da, weil es war so schon wahrscheinlich, dass das so wird.
Das heißt, ich hatte es an dem Wahlabend gar nicht mehr vom Hocker gehauen.
Naja, schon ein bisschen, das schon, weil ich habe halt auch immer gesagt, ich glaube es erst, wenn es halt fertig ist. Und ich habe sogar in so diesen kandidierenden Kreisen ist, kriegt man ein bisschen vor den 18 Uhr Nachrichten schon erste Rückläufer von Nachwahlbefragungen, sodass man eine Tendenz vor sich hat. Und die habe ich halt schon so mittags bekommen. Und da habe ich mich dann noch mit meinem Team getroffen und denen habe ich nichts erzählt. Und ich habe auch meiner Mutter nichts erzählt, weil ich mir dachte, boah, ich sage das jetzt nicht.
Wenn es jetzt noch schief geht.
Genau, wenn es jetzt noch schief geht. So, ne? Wobei das da halt schon, da waren es halt schon ja irgendwie 22% oder sowas in den Nachwahlbefragungen. Und da war klar, da ist ziemlich viel Luft, dass ich doch noch auf jeden Fall reinkomme. Aber ich habe es trotzdem nicht erzählt und dann standen wir halt bei der Wahlparty und da 10 Minuten vorher gibt es dann nochmal die aktuellsten Umfragen und dann ist so, okay, jetzt weiß ich, das wird auf jeden Fall was. Und dann war natürlich die Freude auch groß. Ich muss aber auch dazu sagen, was du nicht hast, ist die Zeit und den Luxus, dich wirklich darauf vorzubereiten. Was bedeutet denn jetzt Berufspolitiker zu sein, weil du halt im Wahlkampfmodus bist. Ne? Du bist halt einfach am Machen, Machen, Machen. Und dann kriegt man natürlich so ein bisschen mit und die Kolleginnen und Kollegen fragen schon mal so, boah, wo würdest du denn gerne, in welche Ausschüsse würdest du denn gerne, was machst du denn so oder so. Und du kriegst so ein bisschen Vorbereitung, wie der ganze Ablauf läuft, damit du einen Einstieg hast. Aber so die konkrete Vorbereitung mit Leute konkret ansprechen, sagen, willst du dann in mein Team kommen? Also ich habe dann schon so erste Gespräche geführt von wegen, wenn das was wird, würdest du dir vorstellen können, bei mir arbeiten zu können und so. Aber halt nichts dass ich jetzt Verträge schon quasi, oder dass Leute auch ihre Arbeitsverträge gekündigt hätten oder sowas, weil so safe war es einfach tatsächlich nicht. Es war halt nur äußerst wahrscheinlich.
Jetzt bist du seit 5 Jahren Berufspolitiker und möchtest auch nochmal weitermachen hier. Lass uns hier auch mal weitermachen mit der nächsten Frage, damit wir noch Zeit haben für alle. Ellie hat uns geschrieben und sie fragt, ist ein Rechtsruck erneut zu befürchten bei der Europawahl?
Ja, ich denke schon. Zumindest sehen wir das aus Umfragen, dass wir eine Veränderung wieder weiter nach rechts sehen aus verschiedenen Mitgliedstaaten. Ich glaube auch, dass wir in Deutschland eine Veränderung sehen, aber wir dürfen, glaube ich, auch nicht vergessen, dass sich alles nochmal ändern kann. Ich finde gerade die aktuellen Enthüllungen, die ja jetzt in den letzten Wochen da waren zu der AfD, wie sie ihren Patriotismus versteht, nämlich nicht einen Patriotismus für Deutschland und Europa, sondern Patriotismus für Russland und China, können vielleicht viele Leute nochmal stutzig machen und sagen, boah, eigentlich suche ich nach Leuten, die sich für unsere Leute hier vor Ort einsetzen und nicht für die Interessen Putins und Xi Jinpings.
Im Bund sind zumindest die Umfragewerte der AfD eingestürzt nach solchen Berichten. Ne?
Genau, ja, das schon, aber das muss ich ja auch alles erst nochmal bewahrheiten. Also insofern ist es gerade, glaube ich, ein bisschen kritisch, hervorzusagen, und ich würde sagen, das sieht man dann wirklich erst am Sonntag. Aber insgesamt ist die Tendenz tatsächlich leider eher nach rechts.
Dass es rechter wird, auch in dem Sinne, dass es mehr Konservative gibt, die reinkommen werden, die dann mit Rechten zusammenarbeiten, also dass es diesen Rechtsdrall gibt, ist, glaube ich, allen bewusst in irgendeiner Form. Wie wird es deine Arbeit hier und die Arbeit der Grünen im Parlament verändern?
Also, es kann am Ende auch dazu führen, dass Mehrheiten schwieriger zustande kommen ohne Grüne. Das ist ja auch so ein bisschen die Ironie der Geschichte, dass man dann quasi, dass Leute mehr rechts wählen und dann dadurch eine grünere Politik bekommen. Ich finde es natürlich gut. Aber ich glaube, wo große Fragezeichen aufgemacht werden, ist, wie wird sich die Konservativen, wie werden die sich verhalten? Also gerade CDU, CSU, diese Fraktion, die heißen ja EVP, was machen die da draus? Wir haben jetzt gesehen, in den letzten Wochen, auch gerade kurz vor dem Wahlkampf, also diese letzten Sitzungen, dass die nochmal extrem nach rechts gerückt sind, also konservativer geworden sind, versuchen den ganzen Green Deal abzuwickeln, also rückwärts abzuwickeln, haben diese ganzen Umweltauflagen bei der Agrarförderung gestoppt, hinterfragen das Verbrennermotor aus, obwohl es von Autoverbänden und auch von der eigenen Spitzenkandidatin von der Leyen hervorgebracht wurde, und wir sämtliche Klimaziele im Verkehrsbereich reißen. Und das sieht man halt einfach schon, dass sie sich mehr anbiedern an rechte Parteien. Ich finde, man kann gute konservative Politik machen, die auch fortschrittlich ist, die auch Umweltschutz ist. Ich finde sowieso, dass Umweltschutz ja eigentlich ein sehr konservatives Thema ist. Man will was erhalten. Das ist ja der Grundsatz von Konservativismus. Erhaltung der Schöpfung sowieso. Und das finde ich gerade sehr, sehr tragisch. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht mal so darum, wie stark und wie laut sind rechte Hetzer und Populisten, sondern was machen andere Parteien daraus? Lasse ich mich darauf ein oder sage ich, ich lasse die Dorftrottel mal da am rechten Rand stehen und mache trotzdem eine gute, sinnvolle Politik? Und das ist die große Aufgabe der Konservativen. Wie gestalten die ihre Zukunft? Wie sehen sie sich in Zukunft? Wollen sie eher eine Mehrheit mit den Rechten suchen? Oder wollen sie eine vernünftige, europatragende Mehrheit schaffen, sodass Europa vorwärts gehen kann, sodass wir den Herausforderungen der Zukunft gewachsen sind und dass Europa wirklich auch eine europäische Zukunft hat und nicht eine russische und chinesische?
Deine Frage hat Manfred Weber mit den Konservativen bei einigen jüngsten Abstimmungen schon beantwortet. Die haben ganz klar mit rechts und rechtsaußen kooperiert. Was ist deine Antwort, was ist dein Plan mit den Grünen dagegen?
Na, wir wollen einfach auch mit diesen Menschen sprechen, ne? Und das ist mir auch ganz wichtig, weil der große Unterschied ist, guck mal, in der Demokratie kannst du unterschiedliche Meinungen haben, das ist ja das Tolle daran. Und du kannst auf Herausforderungen und Probleme unterschiedlich reagieren und das ist ja auch genau der Sinn von unterschiedlichen Parteien. Aber was, finde ich, nicht geht, ist die Spielregeln, mit denen wir spielen, zu ändern. Nämlich zu hinterfragen, ob wir Demokratie brauchen. Und wenn du Leute unterstützt, die genau das tun, dann gefährdest du unser friedliches Zusammenleben. Und davor will ich die EVP wegziehen. Ich will, dass sie demokratisch handeln. Ich will, dass sie mit uns gehen. Und dafür bin ich auch bereit zu sagen, okay, wir müssen gucken, wie wir euch auch eure Interessen auch wahren. Ne? Aber Demokratie first, alles andere second. So, Demokratie ist das Wichtigste und darauf müssen wir uns erstmal einigen können. Und das hoffe ich, dass wir da wirklich die Demokraten, da gibt es einige in der EVP, die auch vielleicht nicht ganz so laut sind wie Manfred Weber, dass wir die rüberziehen können und dass wir sagen können, so, wir sind erstmal Demokraten und wir machen gemeinsam eine Politik, die Europa voranbringt und die Europa weiterbringt. Weil ich glaube, in vielen Fragen, das ist mir auch im Wahlkampf nochmal richtig bewusst geworden, sind wir von der Idee her, von der Problemaufzeigung und von dem, was wir als Ziel haben, gar nicht weit entfernt. Ne? Aber die Frage ist, wie der Weg dahin beschrieben werden kann. Und ich bin mir sicher, das hat sich vor allen Dingen in dieser Parlamentsarbeit hier gezeigt, dass gute Demokraten, wenn sie wirklich mal Wahlkampf sein lassen, Populismus sein lassen, sondern sich wirklich zusammensetzen und wirklich das Thema besprechen, die Frage wirklich analysieren und wirklich versuchen, Lösungen herauszufinden, dass sie sich dann zusammenraufen können und wirklich was Gutes für die Gesellschaft voranbringen können. Und das will ich der EVP zeigen. Wir können gut zusammenarbeiten, wenn wir es wollen und wenn wir mal diesen ganzen Kladderadatsch hinten anstellen, sondern wirklich uns darauf konzentrieren, wofür wir gewählt wurden, nämlich die Probleme der Bürgerinnen und Bürger zu lösen.
Ich hoffe, die Frage von Elli ist damit gut abgedeckt und wir gehen weiter zu Sven. Der hat uns zwei Fragen geschickt. Zum einen fragt er, wo muss die Brieftaube hin? Du hattest ja in deinem Videoaufruf, schickt mir eure Fragen, gesagt, schickt sie mir gerne auf Brieftaube.
Die landen einfach losfliegen lassen und die landen immer in meinem Gärtchen in Brüssel. Wir haben so einen ganz kleinen Garten da und da landen immer wahnsinnig viele Tauben. Und da nehme ich dann, das ist ein Kommunikationsmittel mit mir. Das wissen eigentlich alle in Brüssel, die schicken einfach ihre Brieftauben auch einfach so los. Die nehmen sich einfach eine Taube von der Straße, hängen dann was dran, lassen die steigen und die landet dann bei mir.
Finde ich gut, man muss ja auch verschiedene Kommunikationskanäle offen lassen. Geht nicht nur über diese Social Media. Seine andere Frage, wie wahrscheinlich, Niklas, ist ein United States of Europe?
Ich hoffe, sehr wahrscheinlich. Ich glaube auch, es ist die Vereinten Staaten von Europa oder ein geeintes Europa, ein europäischer Bundesstaat ist unausweichlich. Wenn wir die Probleme, die wir derzeit haben, wirklich lösen wollen, wenn wir nicht nur Makulatur machen wollen, nicht nur quasi so uns gerade über Wasser halten wollen, sondern wenn wir wirklich eine Relevanz in der Welt haben wollen, dann brauchen wir einen geeinten Bundesstaat. Wie auch immer der ausgestaltet ist, aber wir brauchen eine Vereinheitlichung von vielen, vielen Politikbereichen, insbesondere in der Wirtschafts- und Steuerpolitik, aber insbesondere auch in den Fragen von Außen- und Sicherheitspolitik. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann werden wir irrelevant. Dann werden wir diese Probleme nicht mehr her und dann werden wir fremd beherrscht von anderen Weltmächten. Und das bin ich nicht bereit einzugehen.
Erklär mal ganz kurz, was heißt das, ein gemeinsamer Staat, zum Beispiel, was die Außenpolitik angeht?
Na, zum Beispiel bei der Außenpolitik ist es so, dass sich alle wundern, was ist denn die Haltung von Europa? Ja, und da gibt es 28 verschiedene Meinungen. Die Meinung der 27 Außenminister der Mitgliedstaaten und dann die Meinung von dem Außenminister Josep Borrell der EU. Da gibt es keine einheitliche Haltung, keine Strategie, kein einheitliches Vorangehen. Und das schädigt uns, gerade in diesen gefährlichen, schwierigen Zeiten. Das zerstört sämtliches Vertrauen in uns, aber es bringt uns auch überhaupt nicht vorwärts. Natürlich ist das ganz toll, wenn jeder seine eigene Meinung haben kann, aber wenn wir dann mit dieser Meinung alle einfach ignoriert werden und wir uns überhaupt nicht voranentwickeln können, dann ist die auch egal. Wir gewinnen doch nur an Souveränität für unsere einzelnen Staaten hinzu, wenn wir es hinbekommen, mit einer geeinten Stimme zu sprechen. Nur dann gewinnen wir für unsere Bürgerinnen und Bürger wirklich an Mehrwert. Und deswegen braucht es einen geeinten Bundesstaat Europa.
Wie kommt man dahin?
Auf vielen verschiedenen Wegen. Was ich am besten fände, ist der komplexeste Weg. Nämlich, dass wir sagen, wir machen ein gemeinschaftliches Verfassungsreferendum und einen gemeinschaftlichen Prozess, wie wir zu dieser gemeinschaftlichen Verfassung kommen. Ich finde, die Zeit, wo Verfassungen wie damals von Bismarck auf Hiddensee alleine geschrieben oder auch von einzelnen Personen wie damals das Grundgesetz, die Zeit ist vorbei. Wir brauchen eine Verfassung, wo wirklich die gesamte Gesellschaft dahinter steht, weil das ist ein Gesellschaftsvertrag. Und das heißt, die Bevölkerung muss einbezogen werden. Was ich mir vorstelle, ist, dass wir einen großen Prozess machen, wo wir sagen, wir machen verschiedene BürgerInnenforen, wir machen einen Prozess, wo Menschen ihre Ideen, Wertevorstellungen mit einbringen können und wo man am Ende dann über einzelne Teile abstimmen kann und dass man eine gemeinschaftliche Verfassung entwickelt, wo man sagt, das sind unsere Grundwerte, dafür stehen wir ein und dafür stehen wir gemeinschaftlich ein. Dafür kann man einklagen, auch gegenüber anderen, also nationalen Regierungen. Das sind unsere Vorgehensweisen, das sind die Spielregeln der Demokratie, wie wir zusammenarbeiten wollen. Die Bürgerinnen und Bürger haben die Macht, als erstes und erst dann die Regierungschefs und Politikerinnen und Politiker. Und wir machen verschiedene Formen der BürgerInnenbeteiligung, die fair sind, die uns weiterbringen, die einfach die Gesellschaft zusammenfassen. Das sind alles so Punkte, wo man sich dann einig werden kann. Und wenn wir das hätten, dann stimmen wir darüber ab und dann gucken wir, welcher Mitgliedstaat dabei ist und welcher halt nicht. Und wer sagt, boah, das ist mir jetzt hier zu viel Europa, gut,
der das hat halt... Das müsstest du ja eigentlich einstimmig beschließen, ne?
Naja, wieso einstimmig? Einstimmig mit denjenigen, die mitmachen wollen. Wenn ich mitmachen will, okay. Wir sehen, was für Konsequenzen das derzeit hat an UK, wenn man nicht in so einem großen Staatenbund ist. Und wenn man nicht dafür bereit ist, dann soll man es lassen.
Das heißt, die Idee wäre so radikal, sage ich jetzt mal, dass man sagt, seid ihr dabei bei dieser neuen Verfassung, die wir uns geben? Oder ihr seid raus aus der EU?
Ja, wir können auch noch die EU weiter bestehen lassen, so wie sie ist. Und wir machen einfach den nächsten Schritt. Wir können auch eine abgeschwächte EU, das stellen sich ja eh viele vor, sagen, okay, hier kann man noch so ein bisschen Wirtschaft zusammen. Ja, so ein bisschen wie das ja auch die Schweizer und die Norweger machen. Wenn man das möchte, dann kann man das tun. Aber man verliert dadurch an Souveränität. Und ich glaube, wir haben viele gute Gründe mitzumachen. Und vor allen Dingen würde ich es aber auch offen lassen. Also alle Mitgliedstaaten, die halt im Vorhinein schon mal bei der EU mit dabei waren, können dann immer noch sagen, sie wollen nach 10 Jahren, weil sie merken, oh, das läuft da sehr gut und bei uns nicht so, können dann immer noch beitreten oder so. Aber da muss auch ganz klar sein, dann unterwirft man sich eben auch diesen Werten, diesen gemeinsamen Vorstellungen, die wir als Gesellschaft eben auch zugestimmt haben. Und ich bin aber auch ganz zuversichtlich, dass das funktioniert. Warum? Weil es vom Prozess abhängig ist. Wenn ich die Leute wirklich mitnehme und wenn ich den Leuten wirklich zeige, guck mal, ihr könnt hier mitmachen und eure Stimme wird gehört und wir, das heißt nicht, dass du kriegst, was du willst, ne? Immer. So funktioniert Demokratie auch nicht. Aber dass man sich einbringen kann, dass man mitmachen kann, dass man mitentscheiden kann, dass man Vorschläge machen kann, dass die ernst genommen werden. Wenn ich das wirklich als einen guten, großen Prozess mache, dann werden am Ende Leute sagen, wisst ihr was, das ist eine wirklich anständige Art und Weise, wie man mit der Bevölkerung umgeht. Und das ist eine Art und Weise, wo ich dann gerne auch Teil dieser Gesellschaft bin und deswegen stimme ich für eine solche Verfassung. Das ist der kompliziertere und bessere Weg, den würde ich gerne machen. Ich glaube, dann sind wir eine richtig starke gemeinsame Bundesstaat, womit wir auch eine starke Gesellschaft darstellen. Einfacher, schneller zu haben, sind kleine Makulaturen oder kleine Veränderungen am derzeitigen Vertragssystem. Da ist halt insbesondere die Frage von der Einstimmigkeit in der Außen- und Sicherheitspolitik, dass wir die abschaffen, dass wir quasi da eine Mehrheitsentscheidung haben. Das wäre sehr, sehr viel gewonnen für uns. Aber eben auch bei Steuer- und Wirtschaftsfragen, dass man das da auch macht.
Weil es immer wieder Länder gibt, die blockieren. Bestes genau. Beispiel ein Orban, der aus taktischen Gründen dann mal eben für Nein stimmt oder genau. Man ihn mit Geld zwingen
nicht nur
muss,
aus,
mal kurz aus dem Raum zu gehen
bei Abstimmung. Nicht nur aus taktischen Gründen. Also ich meine, guck mal, wir haben jetzt mit Orban jemanden, der zum Glück ein sehr kleines Land kontrolliert, der aber ein großer Freund von Wladimir Putin ist. Was ist denn, und der momentan, dadurch, dass er der Einzige ist, noch gut in die Schranken zu weisen ist. Was ist denn, wenn bei einem einstimmigen Verhältnis mehrere Staaten plötzlich sehr russlandfreundlich sind. Wenn Russland es hinbekommt, wenn Putin es hinbekommt, seine Agenten so zu platzieren, und er versucht es ja andauernd, Demokratie zu hinterfragen, Autoritarismus zu verteilen und halt einfach Patrioten für Russland quasi in verschiedene Staats- und Regierungspositionen reinzubringen. Und wenn da jetzt plötzlich jemand ganz russlandfreundliches ein Veto hat, wie wir mit auch auf Russland und auf andere Staaten reagieren, das ist unerhört. Und deswegen können wir uns da nicht auf ein Veto Macht für alle, da können wir nicht bleiben, sondern wir müssen das verändern und müssen dafür sorgen, dass die Menschen oder dass die Entscheidungen für Außen- und Sicherheitspolitik von den Staaten in einer Mehrheit gefasst werden, nicht in einer Einstimmigkeit.
Du hast jetzt Gründe genannt für so einen United State und den möglichen Weg dahin. Um Svens Frage final zu beantworten, wie wahrscheinlich ist es, dass das kommt?
Also ich würde sagen, es ist zu 100% wahrscheinlich. Die Frage ist nur, wann.
Wann?
Ich hoffe innerhalb der nächsten 5 Jahre, aber das habe ich vor 5 Jahren auch schon gesagt.
Man braucht also viel, viel Ausdauer.
Du, Politik ist das Bohren dicker Bretter und ich bohre weiter daran, dass wir einen gemeinen europäischen Bundesstaat kriegen.
Lass uns weitergehen zu Astrid. Wir hatten es gerade von Orban. Sie fragt eben auch zu Orban. Warum, Niklas, ist es so schwer, EU-Zahlungen an Orban einzustellen?
Ist es ja nicht. Das ist ja der Witz. Wir haben die rechtlichen Grundlagen, dafür haben wir geschaffen. Ne? Wir haben einen Rechtsstaatlichkeitscheck an die Auszahlung von EU-Mitteln geknüpft. Es ist möglich. Das Ding ist nur, dass die Kommission sich versucht, einen leichten Schuh zu machen, in Klammern wegen Einstimmigkeit, ne? Und sagt, hör mal, wenn wir jedes Mal auf Ungarn mit einer Einstimmigkeitsentscheidung so sehr hören müssen und das immer so schwierig wird, dann versuchen wir doch gut Freund mit denen zu sein und schieben denen dann doch nochmal Geld rüber, Und das ist aber ein ganz schlimmes und gefährliches Spiel für unsere Demokratie, weil man sich versucht, einen schlanken Fuß zu machen auf der einen Seite, weil man eben nicht sagt, okay, dann lassen wir das Ganze gegen die Wand laufen und pochen darauf, diese Einstimmigkeit abzuschaffen. Und das ist auch der Grund, warum wir als Parlament ja die Kommission auch verklagen und sagen, das, was ihr da macht bei der Auszahlung, ist nicht entsprechend des Gesetzes, was wir
geschaffen haben. 10 Milliarden Euro an eingefrorenen Geldern, die plötzlich wieder freigegeben worden sind.
Genau, ohne eine Veränderung in der Rechtsstaatlichkeitssituation, ne?
Das heißt, wenn Astrid wissen möchte, ist es so schwer? Du sagst, es ist eigentlich nicht schwer, aber de facto bekommt er Geld, ne?
Ja, aber man braucht Politikerinnen und Politiker, die auch mal, um das mal so ganz klar zu sagen, den Arsch in der Hose zu haben, das Recht auch durchzusetzen und für Demokratie zu streiten. Und das vermisse ich gerade eben auch von unserer Kommissionspräsidentin. Sich immer hinstellen und in Sonntagsreden sagen, vive la Rob, lang lebe Europa, aber dann es nicht verhindern zu wollen oder nicht verhindern zu können, dass europäische Demokratie abgeschafft wird, das ist einfach enttäuschend. Und da muss, glaube ich, auch bei der Bevölkerung ankommen, Leute, wir brauchen eine starke demokratische Kommissionsspitze, wir brauchen eine starke demokratische oder von Demokratie überzeugte Politikerinnen und Politiker. Und das, diese Entscheidung, ob die da sind, die wird immer nur bei der Wahl getroffen. Deswegen ist es wichtig, auch eben wählen zu gehen für solche Werte.
Wir gehen weiter zu Hermann, der eine Frage geschickt hat zum russischen Angriffskrieg und er möchte gerne wissen von dir, Niklas, gibt es die Möglichkeit für eine diplomatische Lösung?
Also ich bin der Auffassung, dass es immer Möglichkeiten für Diplomatie gibt, aber Diplomatie ist auch immer zweiseitig. Und am Ende muss man auch feststellen, guck mal, man schließt Frieden nicht mit seinen Freunden, man schließt Frieden immer mit seinen Feinden. Wir müssen sämtliche diplomatische Wege offen halten und das passiert auch. Ich glaube, das wird zu wenig auch dargestellt. Ne? Die Außenministerin ruft jede Woche im Kreml an und fragt, können wir wieder reden? Und das Außenministerium versucht das auch täglich, der Kanzler auch regelmäßig. Sie versuchen immer, Gespräche zu eröffnen, um halt einen Frieden hinzubekommen. Das ist immer unser Ziel. Aber wenn die Antwort darauf ist, warum sollte ich über Frieden reden, während die Ukraine keine Munition hat, so, das hat Putin so gesagt, dann kann man halt, kommt man mit der Diplomatie gerade nicht weiter. Man kann halt natürlich sich alleine in den Tisch setzen und reden und reden und reden, aber das bringt halt nun mal nichts.
Es gibt ja Leute, die sagen gerade, Ukraine, legt mal die Waffen nieder, schickt auch keine weiteren Waffen in die Ukraine und redet gleich mit Putin. Aber so wie du das jetzt darstellst, wäre das ja Quatsch.
Ja, weil du, mit wem redest du denn da? Also wenn dir niemand zuhört, brauchst du auch nicht reden. Also das ist ja die Sache. Diplomatie bedeutet eben auch, andere Seite muss zuhören, muss Eingeständnis machen, muss auch bereit sein für diplomatische Lösungen. Und dahin müssen wir eben Putin auch bringen, zu dieser Einsicht. Und anscheinend, wir haben ja verschiedene Mittel und Wege, das zu erreichen. Wir haben die Sanktionen, mit denen wir das versuchen, ihn wirtschaftlich zu schädigen, dass er sagt, na gut, dann versuche ich mal zu verhandeln. Wir haben aber eben auch die militärischen Erfolge der Ukraine, die ihn zu Verhandlungen zwingen würden, weil er sagt, boah, ich kriege hier keinen Sieg auf dem Schlachtfeld, dann muss ich jetzt wohl irgendwie verhandeln. Aber wenn man sagt, legt eure Waffen nieder, ja, dann gewinnt doch Putin. Warum? Dann hätte er doch noch weniger Grund zu verhandeln. Und momentan sieht er ja schon keinen, weil er sagt, er sieht, dass die Ukraine sich nicht wehren kann. Also sieht er nicht, warum er verhandeln sollte. Warum sollte sie, ich verstehe diese Logik einfach nicht von Leuten, die dann sagen, legt eure Waffen nieder und dann kann man endlich verhandeln. Nein.
Es läuft, die Bemühungen dahin läuft auch weiter im Hintergrund.
Ja, die Bemühungen laufen weiterhin. Wir haben ja jetzt zum Glück, dass wir das vor einigen Wochen die Zustimmung bekommen haben, der Amerikaner Waffen wieder zu liefern und Munition zu liefern. Und das wird Putin, glaube ich, eher dazu bringen, zu sagen, boah, jetzt versuche ich doch nochmal zu verhandeln, weil wahrscheinlich sind die Waffen dann da, wenn die nächste Offensive startet und die Ukraine kann sich adäquat verteidigen. Und Putin muss irgendwann darum fürchten, dass er diesen Krieg halt, dass der Krieg ihn auch innenpolitisch schadet und dann wird er auch verhandeln. Aber momentan ist es nicht so, dass wir Diplomatie ausgeräumt hätten. Ganz im Gegenteil. Wir versuchen es immer wieder auf verschiedensten Ebenen und es wird einfach mit nichts beantwortet, außer mit noch mehr Gewalt. Und deswegen, Diplomatie kann immer funktionieren, wir sollten immer daran arbeiten, aber man muss auch realistisch betrachten, wann sie nicht funktioniert und das ist halt gerade jetzt.
Hermann hat noch eine weitere Frage passend dazu geschickt. Er schreibt, die USA ist mit Blick auf deren Wahlen ein unsicherer Faktor. Wie stehst du zu einer europäischen Armee?
Gut, das
Also er hat vor allem betont, es geht ja da auch darum, dass die EU was...
Um die Sicherheit von
genau,
europäischen Staaten,
also ja, eigenständiger werden müsse.
Ich persönlich halte es für sinnvoll, eine europäische Armee zu haben. Wenn wir über einen europäischen Bundesstaat sprechen, dann ist es auch natürlich klar, dass dieser Bundesstaat auch von einer gemeinsamen Armee verteidigt wird. Es hat auch noch den großen Vorteil, dass wir mehr Effizienzgewinn heben können. Wir geben momentan ja mehr Geld aus für Rüstung als China und auch als Russland. Aber wir sind einfach nicht so effizient, weil wir einfach, ich glaube, 100 verschiedene Panzertypen, 100 verschiedene Flugzeuge haben und die alle nicht miteinander kompatibel sind. Das heißt, man kann sie weder gemeinschaftlich einsetzen, noch kann man irgendwie auch mal Munition tauschen im Einsatzfall und so weiter. Es wäre schon sinnvoller, wenn wir uns da konzentrieren würden und da effizienter wären. Und dann könnte man weniger Soldaten haben, man könnte weniger Waffen haben und wäre trotzdem effektiver, effizienter und einfach insgesamt schlagfertiger und halt besser in der Möglichkeit zu verteidigen. Aber ich sage auch, diese Diskussion um eine gemeinsame Armee ist halt so ein bisschen der zweite Schritt vorm ersten. Wir haben eben über die Außen- und Sicherheitspolitik gesprochen, wo ja jeder Staat ein Vetorecht hat. Wie soll denn so eine europäische Armee befehligt werden? Diese Frage müssen wir beantworten, bevor wir anfangen, darüber zu träumen, wie wir die aufbauen. Wir müssen ganz klar sagen, wer wird Oberbefehlshaber und wie ist die Befehlsstruktur? Wird der Einsatzbefehl vom Präsidenten Frankreichs gegeben? Kann der Präsident Ungarns oder der Ministerpräsident Ungarns ein Veto einlegen? Beschließt das der Deutsche Bundestag? Und Deutschland ist ja ein Vorbehalt des Parlaments. Beschließt es die Kommissionspräsidentin oder das Europäische Parlament? Also wer genau
macht den Einsatz? Hast du da eine Vorstellung, was am besten wäre?
Meine Vorstellung ist, wir machen eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die vorangetrieben wird von der Kommission, das heißt der Außenbeauftragte der Europäischen Union ist quasi Außenminister für Europa und macht da eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Und das Ganze wird bestätigt vom Europäischen Parlament. Das heißt, wir haben auch hier, einen Parlamentsvorbehalt des Europäischen Parlaments, weil das eben die höchste politische Ebene oder die einzige direkte Vertretung der Bevölkerung ist. Und deswegen sollte da eben auch über Einsätze beschlossen werden. Und ich sehe nicht, oder ich halte es nicht für sinnvoll, so eine große Macht für dann wahrscheinlich die zweitgrößte Armee der Welt in die Hände von einer einzelnen Person, wie zum Beispiel der Präsidentin oder dem Präsidenten der Kommission zu legen. Deswegen halte ich es für sinnvoll, dass da ein demokratischer Blick drauf passiert, nämlich eben von Seiten des Parlaments. Wenn wir diese Konstruktion hinbekommen und sagen, okay, wir haben eine klare demokratisch kontrollierte Konstruktion, wie diese Armee genutzt und eingesetzt werden kann, dann sollten wir sie aufbauen.
Das ist eine klare Antwort und wir gehen weiter zur nächsten Frage. Die kommt von Tim zur Europa-Union. Er fragt, was ist die Europa-Union und was machst du da eigentlich?
Die Europa-Union ist ein Verein und wir setzen uns für ein geeintes Europa ein, also eben genau für diesen europäischen Bundesstaat, für ein föderalistisches Europa, wie man das gerne nennt. Und genau, wir sind einfach nur ein Verein, der das schon seit Jahrzehnten, muss man sagen, gemeinschaftlich unterstützt. Von Krawallaktionen, wo der Student Helmut Kohl die Schlagbäume zur Grenze nach Frankreich eingetreten hat. Es gibt schöne Bilder von...
Das klingt nach Fake News.
Nee, ist so, ja. Richtig, richtig radikal, dieser Herr Kohl. Ich weiß gar nicht, was der danach gemacht hat. Naja, auf jeden Fall, das sind so Aktionen. Wir sind überparteilich, also wirklich mit allen Parteien sind da drin vertreten, die demokratisch sind und die proeuropäisch sind. Und wir setzen uns an unterschiedlichen Ebenen dafür ein. Wir haben natürlich auch eine europäische Föderation, also die European Federalist heißen wir da, das ist das europäische Level. Und genau, und wir setzen uns gemeinschaftlich dafür ein, dass wir halt mehr Demokratie und mehr Gemeinschaftssinn in Europa hinbekommen und diesen europäischen Staat. Es geht sogar darüber hinaus, wir haben auch eine internationale Vertretung, die ist ein bisschen schwächer geworden in den letzten Jahrzehnten. Und da gibt es so gute, wenn auch verrückt klingende Ideen, dass man vielleicht auch eine föderalistischere Welt hinbekommt, wo wir gemeinschaftlich Entscheidungen treffen. Halte ich für heutzutage übrigens, Stichwort USA, für wichtiger denn je, wenn man sich anguckt, was wir für Problemfelder haben, die eigentlich grenzenlos sind, gerade so digitale Bereiche, dann wäre es viel sinnvoller, wenn man gemeinschaftlich Regeln aufstellt mit anderen Ländern zusammen, zum Beispiel den USA, aber eben auch anderen Ländern, die da Interesse dran haben. Und ich fände das ganz interessant, wenn man da drauf mehr hinwirken würde, dass man sagt, komm, lass uns versuchen, für einige Bereiche auch gemeinschaftliche Regeln mit einem gemeinschaftlichen Parlament zum Beispiel zu entwickeln.
Ein europäisches Denklabor quasi. Jetzt gibt es heute keine Schlagbäume mehr, die man wegtreten kann. Was machst du da konkret? Wie sieht die Arbeit dort konkret aus?
Ach, das sind unterschiedliche Sachen. Wir machen Bildungsarbeit, wir organisieren natürlich auch Podiumsdiskussionen jetzt gerade zu der Europawahl. Wir machen viel Bildungsarbeit in Schulen, wo unsere Mitglieder dann vor Ort sind und über Europa informieren, über Demokratie informieren. Wir machen aber auch zum Beispiel Sprachreisen, so dass man halt andere europäische Staaten mal kennenlernen kann. Das sind so ganz niederschwellige Sachen, aber wir versuchen eben auch auf höherem politischen Level eben Einfluss zu nehmen und zu versuchen zu sagen, hey, Europa ist nicht mehr als nur eine Idee, sondern ist wirklich eine Sache, die man vorantreiben muss. Und genau, das sind halt so die unterschiedlichen Sachen. Genau, Schlagbäume treten wir keine mehr ein. Da sind wir nicht mehr ganz so radikal wie Helmut Kohl und Konsorten damals, aber dafür genau, versuchen wir auf verschiedenen Veranstaltungen dann präsent zu sein und uns auch eben einzusetzen. Auch diese Initiative für zum Beispiel dieses Roaming war auch eine Initiative, die halt von der Europa-Union mit gestreut wurde, unterstützt wurde. Und das sind auch nochmal so eine wichtige Sache. Ich bin ja auch Präsident der Parlamentariergruppe der EUD und da machen wir so eine Vernetzung, wo wir sagen, hey Leute, hier sind Themen, die sehr europapolitisch sind, die sind überparteilich, da braucht man jetzt nicht mit einer konservativen oder liberalen Brille drauf gucken oder einer grünen, sondern man kann einfach sagen, das ist ein Europathema, das uns alle begeistert, lasst uns da gemeinschaftlich für einsetzen.
Diese Frage ist über TikTok reingekommen, deswegen möchte ich da mal kurz nachhaken. TikTok, man sieht in den letzten Wochen und Monaten so viele Europaabgeordnete, die da plötzlich ihren Kanal eröffnen. Du bist da auch präsent, aber zugleich gibt es immer wieder diese Diskussionen, soll es verboten werden? Was ist mit dem Datenschutz? Ist es eine vollkommen rechte Plattform? Warum bist du dort?
Naja, eine Plattform ist immer nur das, was halt auch darauf stattfindet. So, also deswegen, glaube ich, muss man halt auch einfach da sein, um es halt den Rechten nicht zu überlassen. Aber natürlich ist es auch noch mehr, nämlich es ist eine Form von, auch durch Algorithmen wird da ja auch gesteuert, was man sehen kann, was nicht. Und da haben wir eigentlich mit dem Digital Services Act auch schon eine Handhabe genommen, zu sagen, okay, wir wollen diese Algorithmen offenlegen, wir wollen dafür sorgen, dass diese Plattform eben nicht zur Meinungsmanipulation genutzt werden kann. Und wir wollen halt eine Fairness und einen offenen Ort schaffen. Und ich glaube, das ist eigentlich der Hauptkritikpunkt. Also einerseits gehört die Firma nämlich also mit zum chinesischen Investorkonsortium und dementsprechend ist auch eine chinesische Einflussnahme zu erwarten. Wir wissen nicht, was mit den Daten passiert, das ist genau die Sache. Aber an und für sich eine Plattform, die einen Raum schafft, einen öffentlichen Raum schafft, ist erstmal nichts Schlechtes. Aber sie muss halt wirklich auch unabhängig und öffentlich sein. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde ja, wenn wir uns angucken und mal so versuchen, einen Vergleich zu ziehen zwischen analoger Welt und digitaler Welt, dann ist ja so eine Plattform wie TikTok nichts anderes als ein Ort, wo man sich ausdrücken kann, also wie so ein Marktplatz, wo man hingehen kann, sagen, hallo, wählt mich oder wisst ihr eigentlich schon, dass Katzen total süß sind oder was.
Das kannst du tanzen.
Genau, oder du kannst da tanzen, kannst du machen, was du willst. So, und wenn ich das jetzt sehe auf dem Marktplatz, in der Demokratie kann jeder auf diesen Marktplatz und kann da nach gewissen Regeln natürlich, also es gibt Sachen, die man nicht machen darf, aber ansonsten darf man da eigentlich machen, was man möchte und darf seine Meinung ausdrücken. Und dann kann man von allen gleichmäßig gesehen werden, je nachdem, wo man sich da hinstellt und sonst was. So, auf einer Plattform wird das aber unbewusst, also ohne, dass wir es wirklich mitbekommen, beeinflusst. Das heißt, manche Leute kriegen einfach nicht die Reichweite, die werden einfach quasi in die Ecke von so einem Marktplatz gedrückt von einer unsichtbaren Macht, also von dem Besitzer der Plattform. Heißt es, den dürft ihr nicht angucken oder den kriegt ihr nicht zu Gesicht. Die Person schon. Warum ist das so? Also da ist ja überhaupt keine demokratische Kontrolle und das finde ich falsch. Wir reden hier über öffentliche Infrastruktur, die aber kontrolliert von Privaten wird und zwar mit privaten Interessen auch gesteuert wird oder dann halt auch mit anderen unterschiedlichen Interessen. Das darf nicht sein. Und deswegen, gegen die Plattform selbst habe ich nichts. Gegen die Art und Weise, wie sie genutzt wird von den Besitzern. Dagegen habe ich was und deswegen finde ich, dass gerade solche Plattformen viel mehr öffentliches Gut sein sollten.
Kann es sein, dass du irgendwann, auch gleiche Diskussion bei Twitter oder X, an den Punkt kommst, wo du sagst, ich steige aus dieser Plattform aus?
Weiß ich noch nicht, müsste ich bewerten, könnte schon sein, aber ich wüsste jetzt noch keinen genauen Grund, wofür, weil ich ja auf der anderen Seite auch sehe, ich will diese Situation ja verändern mit Regeln und dafür setze ich mich halt politisch ein, dass wir da halt einen fairen Platz haben, der wirklich öffentliche Infrastruktur darstellt.
Wir kommen zu den letzten beiden Fragen, die kommen von Maria und sie hat vorweggeschickt, sorry für die blöden Fragen. Aber Maria, es gibt keine blöden Fragen. Ich lese sie dir vor, Niklas. Sie möchte von dir wissen, wähle ich bei der Europawahl Parteien oder einen Abgeordneten?
Man wählt Parteien. Wir haben in Deutschland, treten glaube ich 35 Parteien an. So, und das heißt, man wählt dann Bundeslisten, außer für die CDU, da wählt man eine Landesliste, weil die ja die CSU noch dabei hat. Und diese Bundeslisten, die stellen halt quasi Leute auf und sagen, okay, für unsere Partei treten die und die Person an. Und die, genau, die kreuzt man dann an. Und man sieht dann auf dem Wahlzettel, sieht man die ersten 10 Menschen, die auf dieser Liste stehen. Das heißt, man kann so rechnen, 1 Prozentpunkt ist ein Sitz. Und das sind die ersten, genau, in Deutschland. Und das sind die ersten 10, die dann reinkommen. Aber man macht dann auch nur ein Kreuz bei einer Partei.
Und dann wird eben die Liste abgearbeitet. Also wenn es jetzt 10% wären, wären es ungefähr 10 Sitze, die da für diese Partei genau reinkommen.
Ja.
Marias zweite Frage ist, wie oft findet denn diese Europawahl statt?
Alle 5 Jahre. Das heißt, wir sind so im Rhythmus von einer Landtagswahl und halt auch ein bisschen länger, also genau ein Jahr länger als die Bundestagswahl. Und wir sind immer für 5 Jahre gewählt.
Kann ich jetzt die Uhr danach stellen, dass in 5 Jahren wiedergewählt wird? Oder gibt es solche Spielchen wie im Bundestag, dass man schauen muss, zerbricht die Koalition, gibt es neue Wahlen oder sowas?
Also wir haben ja keine klassische Koalition wie im Bundestag. Deswegen ist das unwahrscheinlicher. Wir sind schon, also wir haben bisher noch nie Neuwahlen gehabt oder halt ein verkürztes Mandat. Theoretisch, boah, weiß ich gar nicht, ich habe jetzt die Verträge gar nicht vor Augen in dem Sinne, aber theoretisch wäre es, glaube ich, schon möglich. Ein Parlament kann sich immer selbst irgendwie auflösen, aber es ist halt noch nie passiert.
Die nächste Wahl auf jeden Fall findet am 9. Juni statt und wir können hier wirklich nochmal aufrufen, nehmt eure Stimme wahr, die ist was wert, die ist entscheidend für diese Wahl. Und damit sind wir auch schon am Ende mit euren Fragen. Wir haben noch 2 Hinweise zu 2 Angeboten. Wenn ihr sagt, ich weiß noch nicht, wen ich wählen soll, es gibt das Angebot des Wahl-O-Maten auch für die Europawahl. Der ist von der Bundeszentrale für politische Bildung und online zu finden. Und genauso gibt es auch ein Angebot von Abgeordnetenwatch. Die haben ein überparteiliches Angebot und haben von allen Kandidierenden Profile online und man kann den Kandidierenden dann Fragen stellen und die Antworten drauf. Also auch da nochmal eine Möglichkeit, sich nochmal ein bisschen mehr Informationen zu beschaffen. Und damit euch vielen Dank hier fürs Zuhören. Wenn ihr weitere Fragen noch an Niklas habt, dann schickt sie einfach per Direktnachricht auf Instagram oder per E-Mail oder per Brieftaube. Und genau, wir lesen und wir hören uns. Macht es gut.
Tschüss und viel Spaß und Erfolg beim Wählen.
Das waren Niklas Nienaß und Sebastian Raviol mit Einfach Europa. Der Podcast mit Themen aus der EU, die deinen Alltag betreffen.